Herzlich willkommen in unserem Special zum Thema Bauen. Bau ist ein riesiges Thema, es dauert extrem lang, es ist kostenintensiv, man ist mit Situationen konfrontiert, wo man vorher noch nie etwas damit zu tun hat und man wird ständig mit rechtlichen Themen konfrontiert. Welche das sind und was man pro Phase sollte bzw. muss beachten, das haben wir hier in 4 verschiedenen Episoden, die auf die entsprechenden Phasen abgestimmt sind, abgehandelt. In der 3. Episode wird es konkret. Der Baustart ist passiert und jetzt geben sich die Handwerker der einen zum nächsten die Hand. Das heisst, super viele verschiedene Menschen tummeln sich jetzt auf der Baustelle und es gibt dort und da garantiert auch mal eine Verzögerung oder sonst eine Änderung, die man vielleicht so nicht bedenkt hat. Welche Präsenz in dem Ganzen zum Beispiel sinnvoll ist und noch einiges mehr, das besprechen wir in dieser Episode. Kaffee und Paragrafen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet. Hallo, das ist Milena, Host vom Podcast Kaffee und Paragrafen. Und in der 3. Folge von unserem Special geht es jetzt an Sie gemacht, an die Realisierung vom Eigenheim. Hallo David, herzlich willkommen zurück.
Hallo Milena, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, jetzt haben wir viel darüber geredet, über Planung, über das richtige Grundstück oder das richtige Objekt. Und jetzt geht es eigentlich darum, entweder geht die Sanierung los oder der Spatenstich wird gemacht. Was muss ich ab jetzt bedenken? Was ist dein Ratschlag oder aus der Praxis, die du x-mal begleitet hast, auf was muss ich ab jetzt achten?
Ja, also genau, wir haben den letzten Special-Episode gehört. Und es gibt da die SIA 102-Norm, also die verschiedenen die 5-6 Bauphasen festlegen. Genau, wir sind jetzt in der Realisierungsphase rein. Das heisst, das Projekt steht, die Pläne stehen. Und jetzt muss man mit den einzelnen Unternehmern Verträge abschliessen. Oder? Also das ist jetzt wieder so ein bisschen rechtliches Thema, dass man sicher schaut, dass alle, die irgendwo im Bau beteiligt sind jetzt bei der Realisierung, dass die da einen Vertrag haben, dass die auch wissen, wenn es wohl starten müssen. Das ist jetzt auch so ein bisschen Teil von der Realisierung, ist natürlich, wer macht, was macht er und wann muss es machen. Also dass man schaut von der Terminplanung her, wie sieht das aus, dass man das im Griff hat.
Ja, absolut. Ja, vielleicht da auch zu einer von meinen ersten Fragen. Wie gehe ich eigentlich mit unerwarteten Situationen während dem Bauen um?
Ja, die Kasse und wird es immer geben. Dort ist wichtig, dass man einen kühlen Kopf behaltet. Und so aus der Erfahrung heraus, jetzt auch gerade wenn es dann irgendwo in einen Konflikt mündet und man sich fragt, ja, was haben wir falsch gemacht, ist wahrscheinlich Kommunikation.
Ja.
Also sobald man merkt, es funktioniert nicht so, wie es sollte, man hat Verschiebungen auf dieser Zeitachse beim Terminplan oder Sachen sind nicht so gemacht worden, wie es gemacht werden sollte. Und der nächste Handwerker, der darauf aufbaut, steht bereits mit dem Lastwagen vor der Tür, dass man dann sicher irgendwie mal so ein Timeout macht und das Gespräch sucht. Und nicht einfach das Ganze weiterlaufen lässt. Weil das ist einmal etwas, was man sieht. Das ist am Schluss wie so ein Uhrwerk und vieles baut auf anderen Sachen auf.
Ja, klar, ja.
Und das sind genau so Themen, wie das halt etwas nicht gut ist. Man kennt es, dass man das abmahnt. Das sind dann auch so Instrumente, dass man dann irgendwo dann ein Unternehmer darauf aufmerksam macht, hey, da stimmt jetzt etwas nicht und es nicht weiterlaufen lässt, weil das rächt sich dann früher oder später.
Ja, ja klar, also wenn man die nie abgemahnt hat und nie in einer Schriftform per E-Mail oder so gesagt, du, also da ist jetzt nicht so vereinbart oder die sind im Fall völlig außerhalb von unserer Zeitlinie vereinbart haben und dann kommt man irgendwie am Schluss dann sagt, ja, hast ja nie etwas gesagt.
Genau, oder? Das ist dann genau wieder so ein rechtliches Thema, das mit dieser Abmahnung, dass man da damit schafft, das auch wieder super dokumentiert. Aber eben auch mal einen kühlen Kopf behalten und kommunizieren, auf die Leute zugehen, auf die richtigen Leute zugehen.
Ja.
Und das braucht halt letztlich dann auch wieder Zeit. Also einfach so ein bisschen als Nebenprojekt so ein bisschen zu bauen, das wird dann eher schwierig.
Ja, außer man hat einen Totalunternehmer.
Ja, total unter anderem und einfach ja, sonst geeignete Leute, die man vertrauen kann, die einen guten Job machen. Ja.
Aber jetzt, sag jetzt mal, man hat jetzt Konfliktsachen unerwartet können auftreten oder du sagst jetzt schon fast, dass sie werden auftreten. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen unerwartet können, also vielleicht gerade das initiale Thema Altlasten, die vielleicht doch erst beim Bauen auftauchen, wo man nicht gewusst hat, nicht gesehen hat. Wie geht man mit dem um? Es kann ja Bauverzögerung geben, dass alle plötzlich erst dann 3 Monate später auf der Matte stehen. Wie wird das rechtlich gehandhabt?
Ja, das kommt halt dann wirklich auf den individuellen Fall drauf an. Also unerwartete Sachen, das hat dann verschiedene Implikationen. Es kann im besten Fall einfach eine kleine Verzögerung geben von ein paar Tagen.
Ja, das ist ja ich glaub, das ist okay. Etwas, was man einrechnet schon fast.
Genau, und da muss man wahrscheinlich nicht gross etwas regeln. Mühsamer ist es dann, wenn es auch finanzielle Konsequenzen hat. Also ja. Wenn wirklich Sachen länger dann stillstehen,
ja.
Dann allenfalls auch noch irgendwelche Strafen fällig werden oder weiss ich was, oder vor allem einfach die Baukosten steigen.
Ja.
Und dann stellt sich dann die Frage, wer ist dafür verantwortlich, haben wir es gewusst? Können wir die irgendwie verteilen oder muss jetzt wirklich alles der Bauherr aus dem eigenen Sack dann zahlen? Und da kommt es dann wiederum auf die Verträge drauf an, was die geregelt worden ist in Bezug auf die unvorhergesehenen Sachen.
Ja, das heisst, für das sind wir einen guten Puffer auf der Seite.
Ja, absolut. Ja.
Ist auch von wegen unvorhergesehen. Manchmal können die auch positiv sein und man hat während dem Bauen mit dem Architekt oder vielleicht mit einem Handwerker, der einfach viel Erfahrung hat und immer wieder gute Ideen hat, noch Änderungen, die man während dem Bauen einflüssen lassen will. Darf man das zu einem? Und wenn ja, wie handhabe ich das?
Ja, ich denke, man kann das immer. Auch da zuerst mal das Gespräch suchen und sagen, ich habe mir das anders vorgestellt oder ich will das jetzt doch anders haben. Ich habe da noch irgendetwas gesehen irgendwo und ich will das jetzt einflüssen lassen. Und das sind dann einfach sogenannte Nachträge halt, also je nachdem, wie viel das halt so ein Werkvertrag Justierungen zulässt. Mhm. Meistens ist es ja so, gewisse technische Änderungen, die einfach erforderlich sind, die sind getrennt, da muss man eigentlich nichts ändern. Wenn man jetzt aber doch jetzt noch eine andere Wand reinziehen will und so weiter, andere Plättchen, müsste man halt das dann schon separat noch vereinbaren. Also was wird jetzt geändert und auch welche Kosten folgen und so weiter, dass man das dann sauber da nachträgt. Ja.
Mhm. Wer ist da so ein federführend, wenn jetzt eben, ich sage, ich will jetzt doch die Marmorplatte anstatt die feinen Staubplatte, wahrscheinlich preislich doch einen rechten Unterschied, hat der Bauherr oder der das übernimmt für mich, Pflicht, mich zu informieren oder muss mir das bewusst sein, dass das teurer ist?
Ja, also ich glaube, wenn man jetzt so krass, wie du jetzt beschrieben hast, in eine andere Kategorie geht, dann kann man nicht ernsthaft davon ausgehen, es ist dann gleich teuer. Ja, also bei anderen Sachen, wo man das Gefühl hat, ja, es ist jetzt einfach quasi, statt rot ist es grün, sieht es unter Umständen anders aus. Aber das sind dann auch so Konfliktsachen. Also ich glaube, da ist für beide Seiten, wie bei jedem Eingehen von einem Vertrag, von einem ganz neuen Vertrag, halt sich über die Eckpunkte, die essentielle Anagiozi, dann sich darüber einig zu werden, was soll angepasst werden und was sind Konditionen dazu. Ja.
Das ist wahrscheinlich mehr schon blöd, wenn jetzt alles schon bestellt ist und alles schon auf der Baustelle liegt und dann finde nein, nimm doch geile Plättchen.
Das ist genau das, oder? Also, wenn man irgendwann mal den Startschuss erteilt, dann läuft das. Und dann werden im Hintergrund ja irgendwelche Bestellungen ausgelöst, es werden Ressourcen reserviert, je nachdem von dieser Terminplanung dann. Und wenn jetzt schon bereits ein Palett mit irgendwelchen Plättchen bestellt worden ist oder schon angeliefert worden sind und dann etwas doch anders haben, dann ist es natürlich ein bisschen anders und ein bisschen komplizierter, wieder, wenn man noch ganz in einem frühen Stadium vielleicht noch eine Bestellung canceln und modifizieren. Und darum, da kommt es jetzt auch im Einzelfall dann darauf an, vielleicht kann man auch die bereits bestellten Plättchen noch jemand anders wieder verkaufen und einbauen, dann ist der Schaden gering. Wenn es aber nicht möglich ist, ja, dann muss man es halt nochmal kaufen. Also die Wunschplatten und die anderen kann man dann halt, weiss ja nicht, was damit machen.
Ja. Schenken oder so. Ja, und während dem ganzen Bauen ist ja jetzt einmal der Baubeschreib ist ja so ein bisschen das Dokument als Laie. Wie prüfe ich, ob der eingehalten worden ist? Hast du da ein paar Tipps oder sagst du, hey, da musst du halt einfach deine Personen um dich herum haben, die das mit dir machen?
Ja, vieles ist zum Teil vielleicht so ein bisschen Common Sense oder dass man schaut, wenn jetzt Blättchen eigentlich vereinbart worden sind, dass sie so blau sind und jetzt sind aber rote Blätter angeliefert. Also ich glaube, das kann man selber überprüfen.
Ja, das ist jetzt das Einfache. Aber ich sage jetzt mal, Sockenlisten, sind die richtig oder nicht? Jetzt ist das finde ich schon lange so ein bisschen schwieriger.
Schwieriger ist tatsächlich bei der Materialisierung, wo es so ein bisschen um Qualitätsnuancen geht. Das ist dann von bloßem Auge jetzt als Laie schwieriger.
Sehen, oder?
Und dort wäre es schon wichtig, dass man da irgendwo jemanden zur Seite hat. Da gibt es verschiedene Rollen. es gibt also Bauherrenvertreter oder die halt wirklich die Interessen von einem Bauherrn berücksichtigen, die auch die nötige Expertise haben, um genau zu prüfen, ist das jetzt einbauen, wo man ursprünglich vereinbart hat und so weiter. Bauherrenvertreter, es gibt dann da auch noch die Rolle vom Bauleiter, also irgendwo, wir haben ja gesagt, der Terminplan und so weiter, wenn der Architekt was plant, je nachdem hat er dann auch noch so eine Dirigentenfunktion, die das Ganze orchestrieren, so als Bauleiter. Das ist dann eigentlich schon so ein bisschen die Person, die die Interessen von einem Bauherr berücksichtigen sollte und halt wirklich genügend Zeit hat, auf dieser Baustelle zu sein und die Sachen zu kontrollieren. Es geht ja nicht nur jetzt um das Material, das verbaut wird, sondern halt auch um gewisse Aufwände. Regierapport, da werden vielleicht je nach, was man vereinbart hat, gibt es einen Regierapport, wo dann drinsteht, ja, wir haben das und das gemacht. Und wenn man einen Bauleiter hat, der sollte das natürlich dann auch prüfen und visieren. Und damit quasi auch erkennen, dass die Leistung tatsächlich erbracht worden ist. Weil basierend auf den Regierapport gibt es dann auch Rechnungen, die Bauleiter tun, dann habe ich auch die Rechnungen prüfen und zur Zahlung freigeben. Und der hat eigentlich die Aufgabe, dann das kritisch zu machen, kritisch zu prüfen und zu schauen, ist das, was gemacht worden ist, wird das jetzt so in Rechnung gestellt, dass nicht zu viel in Rechnung gestellt wird. Und erst dann darf es freigeben. Und wenn man dort jetzt jemanden hat, der diesen Job nicht richtig macht, haben wir das Problem. Das ist natürlich, das ist eine Art Hilfsperson. Und der hat in dem Vertrag, in dem Bauleitervertrag, Baumanagementvertrag, auch halt eine umfassende Bevollmächtigung. Also wenn er jetzt einen Regierapport von einem Unternehmer unterzeichnet und sagt, ja, das passt so, die Leistung ist erbracht worden, dann wird das auch am Bauherr, der letztlich das Portemonnaie aufmachen muss, zugerechnet. Also ich habe dann nachher nicht in die Nähe gekommen, ja, da mein Bauleiter, der hat da geschlafen und darum wollte ich das nicht zahlen. Nein, das ist eine Hilfsperson, als hätte man es selber gemacht. Und das sehen wir auch nicht immer wieder, dass es da Konflikte kann geben, wo halt eben so ein Bauleiter zwar gerne das Honorar in Rechnung stellt, aber nur ein paar Wochen mal auf der Baustelle ist. Das ist nicht so gut.
Nein, eher nicht. Und auch wenn er halt die Rechnung oder die Regierapport relativ salopp absegnet, ist halt das suboptimal, ist halt nicht sein Geld, aber am Schluss des Tages ist es eigentlich seine Pflicht.
Genau.
Und da komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Und zwar, wir haben ja die verschiedenen Setups angeschaut. Totalunternehmer, Generalunternehmer, ich baue selber, ich tue das teilweise beauftragen. In welchem Setup ist welche Präsenz gefragt? Weil ich höre aus, selbst in einem Total-Setup oder vielleicht dort ist es noch am wenigsten, aber bei einem Generalunternehmer empfiehlst du eine gewisse Präsenz und Verantwortung, die man als Inhaber von dem Projekt trotzdem muss übernehmen muss?
Ja, also im Idealfall ist es schon so, man tut Leute engagieren, man zahlt die auch und die machen dann ihren Job. Die Realität ist halt leider dann ein bisschen andere.
Kann ich sagen, es ist ja
weil,
nicht.
Was du vorhin gesagt hast, oder, es ist nicht ihr eigenes Geld. Und zum Teil schauen sie dann halt ein bisschen anders an. Selbst wenn man jetzt so einen Bauleiter hat, ist es halt schon noch, finde ich, einfach wichtig, dass man sich selber genügend Zeit rausnimmt und regelmäßig Präsenz zeigt. Ich glaube, es ist nicht nur rechtlich oder was auch immer, sondern auch so ein bisschen psychologisches Element, dass wenn die Leute sehen, die Bauherrschaft die kommt da regelmäßig vorbei, sie schauen genau an, dann hat das auch eine andere Wirkung, wieder, wenn man es einfach schleifen lässt und denkt, das merkt es dann nicht, wenn wir jetzt da die Fugen nicht so sauber reinpflümeln.
Also quasi mit Spatenstich und bei der Schlüsselübergabe.
Ja, darum. Also ich glaube, wenn man wirklich will, von A bis Z so bauen selber, dass man da als Bauherr, der jetzt da nicht unbedingt eine offizielle Funktion hat, dass man regelmäßig vorbeigeht und auch regelmäßige Sitzungen hat, an den Sitzungen teilnimmt. Und ja, es ist halt wirklich so eine Kette von verschiedenen Leuten. Es wird delegiert, man muss die instruieren und kontrollieren. Da muss man halt die Verantwortung irgendwann wahrnehmen, wenn man auch das Risiko, dass man am Schluss irgendwo etwas nicht gut rauskommt, will mitigieren.
Das heisst aber eigentlich wirklich, wenn ich baue, dann muss ich auch, wenn ich sehr viel delegiere, mir trotzdem wöchentlich eine gute Anzahl Stunden reservieren, um einfach Präsenz trotzdem zeigen, um die verschiedenen Sachen, die ich per Mail bekomme, richtig und sorgfältig zu lesen. Und nicht nur, ich bin ja nur in CC, sondern wirklich lieber auch alles CC dort wirklich zu lesen und dann auch schauen, hat es eine Unstimmigkeit oder ist die Kommunikation plötzlich relativ sehr sick, dass ich da dann auch das Gespräch suche. Also das heisst, egal welches Setup, ich habe halt Verantwortung, oder?
Ja, also am Schluss die Verantwortung, man ist halt einfach dann der, der das Ganze zahlt.
Und auch will drin wohnen.
Und am Schluss will drin wohnen. Man kann schon sagen, ja gut.
Muss drin wohnen, weil dann muss, dann muss die schiefe Fuge jedes Mal
anschauen. Sich ärgern. Es ist schon so, oder? Muss ich dann einfach fragen, lerne ich es jetzt einfach und ich habe ja Verträge, am Schluss können wir halt dann streiten, kann man schon. Es ist dann einfach mühsam, gerade jetzt das Beispiel mit dem Bauleiter, wenn der jetzt einen Bock schiesst und einfach nicht sorgfältig arbeitet und er tut jetzt die Rechnungen dann erkennen, man muss sich dann einfach mit dem Handwerker auseinandersetzen, der dann einfach irgendwann einmal auf die Bezahlung von diesen freigegebenen Rechnungen pocht.
Yeah.
Und dann wird es dann einfach so sein, dass man unter Umständen die Rechnungen muss zahlen muss. Man hat dort einen eher ein schwierigeren Stand.
Ja, weil das Bauhandwerk, Pfandrecht oder auch noch.
Ja, der hat dann schon gewisse Mittel, um diese Zahlung absichern können. Aber was ich raus will, man hat dann einfach irgendwo einen Schadenersatzprozess gegenüber dem Bauleiter, wo man halt einfach muss sagen, ich habe jetzt müssen Rechnungen zahlen für etwas, das gar nicht gemacht worden ist. Du hast das freigegeben, du hast die Pflichten verletzt, Auftragsrecht. Du haftest jetzt mir da für den Schaden. Und ich fordere das jetzt von dir ein.
Yeah.
Und wie wir auch in anderen Podcasts, jetzt habe ich auch mit meinem Kollegen Raphael gehört, haben, das Prozessieren ist nicht ganz ohne. Also dann haben wir nach dem Bauen haben wir dann nachher noch jahrelang Streitigkeiten über irgendwelche Rechnungen. Und lange Rede, kurzer Sinn, wenn man halt regelmäßig das Zeug anschaut, dann kann man vielleicht Unstimmigkeiten vorab gerade einfangen und, und die regeln. Das ist sicher einfacher und günstiger, wenn dann im Nachhinein an der Front müssen mit den Leuten aber streiten.
Ja, und im blödsten Fall sind ja dann einzelne Elemente vom Haus oder vom Umland vom Haus nicht fertig und man muss dann eigentlich jahrelang auf einer halben Baustelle leben, weil man ja irgendwo auch die Wohnung aufgegeben hat oder vorher ein Miethaus und dann ja einziehen muss, weil wie auch immer.
Genau, also, so Sachen
stelle ich mir das dann auch noch relativ mühsam vor. Jetzt gehen wir mal davon aus, eben, das sind solche die Sachen, da habe ich ja noch viel Macht und kann das irgendwo mitigieren, mit dem, dass ich mich einbringe, Präsenz bin, das ernst nehme. Jetzt gibt es aber vielleicht auch mal den dümmsten Fall, der passieren kann auf einer Baustelle, dass ein Dienstleister oder im blödsten Fall der Totalunternehmer Konkurs geht. Das ist eigentlich in dem Fall.
Ja, das sind dann immer wieder so die Horrormärchen, die man hört. Der Klassiker ist irgendwo, wenn man jetzt eine Wohnung so kauft, und man hat dann gar keine Ahnung, wer hinten irgendwo an dem Bau beteiligt ist.
Ja.
Man hat zwar das Geld gezahlt für die Wohnung, der Theo ist mit dem irgendwo verschwunden oder Konkurs gegangen. Die Handwerker haben natürlich gleich ihre Leistung gebracht auf dem Bau.
Ja.
Und die sagen, hey, meine Rechnung ist jetzt nicht gezahlt worden. Und dann haben die Möglichkeit, das, was du vorhin angesprochen hast, so ein Bauhandwerker-Pfandrecht einzutragen. Das ist ein gesetzliches Pfandrecht zur Absicherung von dem Werklohn. Da gibt es gewisse formale Voraussetzungen, die man einhalten muss. Die haben eine gewisse Frist und so weiter. Aber es kann dann sein, dass man jetzt irgendwo eine Wohnung gekauft hat und es gibt eine böse Überraschung, dass ein Brief vom Gericht jetzt da kommt und dass jetzt provisorisches Bauhandwerkerpfandrecht von einem Unternehmer XY AG eingetragen worden ist. Und man sagt dann, ja, aber ich kenne die XY AG gar nicht, ich habe mit der gar keinen Vertrag. Spielt keine Rolle, weil er hat tatsächlich geschafft auf dieser Baustelle und er hat jetzt eine offene Werklohnforderung. Und jetzt als Eigentümer von dem Objekt muss man dafür gerade stehen. Und dann fängt dort der Streit an. Und das ist dann mühsam, wenn der GU wirklich halt von der Bildoberfläche verschwunden ist.
Ja, extrem. Also es ist wahrscheinlich dann fast noch greifbarer, wenn jetzt, ich sage jetzt im blödsten Fall, die Sanitärfirma, wo ich beauftrage, Konkurs geht, dann weisst du, wenn schon, mit wem das du jetzt da zu tun hast. Beim Totalunternehmen ist ja das absolut shady. Du hast ja keine Ahnung, wer da dahinter steht.
Ja, die kann es aufwendiger sein, vor allem, wenn man dann gewisse Theos hat, wo nicht einmal ein richtiges Büro hat. Die arbeiten aus dem Auto, haben das Handy und dort tun sie ein bisschen koordinieren. Wahrscheinlich. Und dort tun sie dann einfach irgendwelche Hundertscharen von Handwerkern kontrollieren. Ja. Also kontrollieren in Anführungszeichen. Aber haben selber gar keine Mitarbeiter. Und das ist dann schwierig, weil da ist auch keine Substanz vorhanden. Und die fungieren einfach so ein bisschen als Durchlauferhitzer von diesen Geldern. Und das ist dann sehr mühsam. Und ja, klar, wenn man jetzt in einem einfachen Fall bei einem Badumbau jetzt einfach direkt den örtlichen, ehrwürdigen Handwerker dort beauftragen, dann kann das ein bisschen anders aussehen.
Ja, also ich sage mal, man hat schon irgendwo Personen, einen Ort, wo man hingehen kann. Es ist wie noch nicht ganz so abstrakt.
Ja.
Weil ich nehme an, das ist wirklich so eine Horrorvorstellung, wie du jetzt eingangs auch gesagt hast, so das Horror-Märchen, jetzt ist der weg. Das ist so ein halbfertige Baustelle, noch nicht bewohnbar, das Geld steckt aber dort drin, das wird ja wahrscheinlich auch extrem langwierig, dann findet man die Menschen gar nicht, weil sie irgendwo ins Ausland sich abgesetzt haben, das ist total mühsam.
Ja, also im schlimmsten Fall haben wir wirklich so eine Doppelzahlung, dass man halt einfach dann die Arbeiten zum Teil zweimal zahlt. Einmal haben wir es am TU gezahlt,
ja.
Und dann, wenn jetzt so ein Handwerker, ein Unternehmer jetzt erfolgreich das Bauernfächerpfandrecht eintreibt und basierend auf dem jetzt kann die Forderung durchsetzen, dann muss man sie ihm auch noch mal zahlen.
Es ist halt auch noch eine Frage, kann man sich das leisten? Also im blödsten Fall kann man dann das Objekt, das man sich da gekauft hat, gar nicht halten, weil man es einfach die Finanzierung nicht langt, oder?
Das kann unter Umständen sein, ja.
Also das heisst auch wirklich gut schauen, mit wem ich arbeite ich da zusammen. Ist das eine vertrauenswürdige Bude? Hat es da Leute dahinter? Haben die auch ein bisschen ein Renommee? Sind schon länger vielleicht auch am Markt, ist wahrscheinlich auch nicht schlecht,
das,
oder?
Genau. Und dass man halt auch schaut, dass man in diesen Verträgen auch sich gewisse Einsichtsrechte, Kontrollrechte ausbedingt, also gerade mit diesen Zahlungen. Im Idealfall ist es so, dass man die Zahlungen leistet, je nach Baufortschritt, und die werden dann auch genutzt, um auf dem jeweiligen Objekt die am Bau beteiligten Handwerker zu zahlen. Und dass man da vielleicht auch sich das mal ein bisschen zeigen lässt und nur Zahlungen leistet, wenn natürlich das Geld auch wieder weitergeht. Und nicht, was man entdeckt oder sieht in der Praxis, dass linke Tasche, rechte Tasche, das Geld, das jetzt bei einem Objekt A gezahlt wird, dann irgendwie bei einem Objekt B gebraucht wird, um dort Handwerker zu zahlen. Und überall wird dann so ein bisschen auf die Zeit gespielt.
So ein bisschen jongliert.
Ja, und dann ist halt immer so ein bisschen der Brunnen oder der Krug ab zum Brunnen, bis er bricht, und dann steht man einfach dann blöd da.
Es ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, das jetzt so einzublicken. Ist auch die Möglichkeit, zum Beispiel, ich rede jetzt mal, wir hatten eine Überbauung, dort hat es keine Ahnung, 30, 40 Wohnungen, dass dort zum Beispiel die Eigentümer sich auch zusammentun und sagen, wir haben einen Anwalt, der uns da beratet und die jeweiligen Abschnitte oder Phasen quasi mit uns absegnet. Das wären wahrscheinlich auch Möglichkeiten, dass man sich absolut, da den Einblick kann verschaffen kann, dass man halt sagt, wir kaufen etwas Fixfertiges, aber trotzdem müssen wir ein bisschen Kontrolle haben, da nehmen wir unsere Fachperson zur Seite, oder?
Ja,
extrem spannend, was da einfach alles auf einen zukommt. Ich muss sagen, ich mache jetzt auch schon ein Zeitchen die Podcast mit dir, mit euch. Und ich lerne einfach jedes Mal wieder Sachen dazu und denke, Jesus Gott, das hast du einfach nicht gedacht. Und ja, hoffe, dass da vielleicht der eine oder andere sich jetzt auch noch einen Einspruch daraus mitnehmen kann.
Ja, also ich will jetzt schon noch ergänzen, das ist jetzt vielleicht auch sehr schwarzmalerisch, oder?
Das ist auch ihr Job, gell? Es ist nicht
wir da, die heilige und wenn wir irgendeinen Konflikt haben, ja, dann sind das genau die Fälle, wo irgendetwas schiefgelaufen ist. Aber es gibt ja auch sehr viel Gefreut in der Baubranche.
Mega.
Und die landet dann nicht bei uns. Also das, ich will jetzt wirklich niemandem vom Bauen abhalten.
Nein, du hast jetzt ein paar
aber einfach gewisse Tipps Sachen bekannt, mit auf den Weg geben. Ja. Genau, das geht es da bei uns.
Ja, meine Bauvollendung ist ja nur ein Teil des ganzen Projekts. Nachdem geht es ja noch weiter. Und in diesem Thema werden wir uns in der letzten Etappe widmen. Von dem hätte ich gesagt, verabschieden wir uns für jetzt und hören uns in der letzten Folge nochmal.
So machen wir es, Milena. Tschüss miteinander.
Danke, David. Kaffee und Paragrafen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal & Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.